Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts.
Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Die Neujahrsfolge nehmen wir wieder mal mit einem Gast auf.
Das stimmt.
Und sind sehr dankbar, dass du Zeit gefunden hast, rüberzukommen von der anderen Seite der Stadt. Herzlich willkommen, Mai, sage ich einfach mal. Magst du dich selber vorstellen?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mai Bailey. Ich leite die Fachstelle für Forensic Assessment and Risk Management. Ich bin Psychologin und durfte Erfahrungen sammeln im ambulanten, im stationären Setting, im Gutachtenbereich und jetzt seit mehr als 8 Jahren im Betreuungsmanagement oder in der FFA.
Schon 8 Jahre?
Mhm.
Oh, wow. Das ist krass. Okay.
Ja. Und jetzt haben wir ja gleich schon ganz viele Keywords gehört von dir. Bedrohungsmanagement, Risk Assessment. Es gibt eine Fachstelle anscheinend. Erklär uns doch mal, was du machst.
Sehr gern. Die Aufgabe von unserer Fachstelle ist, Risikoeinschätzung und Interventionsempfehlungen zu machen. Wir unterstützen die Staatsanwaltschaften vom Kanton Zürich, die polizeiliche Gewaltschutzstellen oder Bedrohungsfachstellen und die allgemeinpsychiatrischen Kliniken vom Kanton Zürich im Umgang mit gewaltbereiten Personen. Das ist so unsere Kernaufgabe.
Nochmal, Staatsanwaltschaften, Polizei und Kliniken. Okay. Mhm. Okay.
Und jetzt muss man vielleicht den HörerInnen kurz so ein bisschen atmosphärisch rückmelden. Hier sitzt eine super attraktive Dame, ja, wo man jetzt erstmal nicht denkt, wow, was hat die jetzt mit gewaltbereiten Personen so am Hut und ist das gefährlich? Wie sieht es aus? Wie ist der Alltag? Aber das sind ja so auch die Stereotype,
die so
viel gedacht wird, ja. Oder? Das ist gefährlich, das kann man auch nur in Uniform machen, ja. Oder man braucht eine Trennscheibe und so. Und ich finde jetzt wirklich, wenn man dich so kennenlernt, dann könnte man dir auch eine Boutique oder was weiß ich geben oder irgendwie Staatsanwaltschaft. Aber eben, dass jetzt dieses Wort gewaltbereite Personen ist ja ein starker Ausdruck und ich finde, das müssen wir ein bisschen plastisch machen.
Attraktive Frauen haben Boutiquen.
Ach, das ist so ein Nerz-Kompliment, was sie mir gemacht haben.
Okay. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich habe das auch gar nicht bewertet. Offenbar gibt es ein Klischee, dass gut aussehende Frauen haben, was heißt gut aussehende Frauen? Es gibt ja jeder, für jeden Schönheit entsteht im Auge des Betrachters. Wir machen mal eine Folge zu Stereotypen, zu Grundannahmen und Einstellungen, kognitiven Einstellungen.
Also wenn du jetzt weiter drauf rumreitest, dann überlegen wir uns auch noch, was uns als erstes einfällt, wenn man dich trifft, wo du arbeiten könntest.
Zurück zu Mai. Also, wie sieht denn so dein Arbeitstag aus?
Gern, oder wenn ich das wie runterbreche, hoffe ich auf die verschiedensten Auftraggeber, die wir haben. Einerseits, eben in der Klinik sieht es so aus, dass wir eine Fragestellung bekommen aus der Klinik, zum Beispiel ein Patient, der vielleicht Gewaltfantasien äußert und sich auch im Klinikalltag nicht wirklich davon distanzieren kann und man sich so fragt, okay, ist das jetzt gefährlich? Wie soll man vielleicht auch mit dem Patient weiter umgehen?
Vielleicht muss man es nochmal erklären, das sind keine primären forensischen Patienten, das sind Patienten der Allgemeinpsychiatrie, wo den Kollegen auffällt, hier geht's um was nicht so häufig, ganz häufig ist, Gewaltfantasien oder vielleicht eine Vorstrafe oder so etwas. Okay.
Ja, genau. Und sie wünschte sich, oder sie haben so das Gefühl, das tangiert vielleicht die Forensik, oder? Und was bedeutet das? Wie müssen wir das denn jetzt einschätzen, oder? Eben, ist der gefährlich? Und dann gehen wir in die Klinik und untersuchen die Patienten dann zum Beispiel selber. Und im Idealfall haben wir nachher eine Risikoeinschätzung gemacht oder haben irgendwie verstanden, ist er gefährlich oder ist er nicht gefährlich? Und wie könnte man mit dem umgehen, falls er zum Beispiel gefährlich ist? Also muss dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir wissen, er hat Waffen und er kann sich nach wie vor nicht genug von Gewalt distanzieren. Dann wäre vielleicht eine Empfehlung, dass man wie sagt, bitte schauen doch, dass er die Waffen abgeht oder dass man vielleicht auch mit der Polizei zusammen schaut, dass ihm die Waffen abgenommen werden. Also so das Risiko minimieren und im Idealfall auch Interventionsempfehlungen oder Behandlungsempfehlungen für die klinisch arbeitenden Kollegen zu geben. Mhm. So, das ist so wie der eine Part, den man macht. Und dann für die Staatsanwaltschaft ist es so, dass sie beispielsweise Fragen, die wir häufiger zu beantworten haben, sind Fragen nach der Ausführungsgefahr, der Wiederholungsgefahr. Klassischer Fall ist, dass vielleicht jetzt der Beschuldigte Drohungen ausspricht gegenüber seiner Frau. Ich bringe dich um, wenn du mich verlässt. Oder wenn du jetzt mit den Kindern weggehst, dann bringe ich dich und die Kinder um. Und dann ist die Frage, oder, führt er die Drohungen aus?
Ist das eine typische Konstellation? Also in einer Partnerschaft, dass sozusagen der sich trennt oder in Trennung werden dann Drohungen gegen den anderen sich Trennenden oder ausgesprochen? Okay.
Absolut. Also das ist auch also sehr eine interessante Frage, wenn ich das aufmache. Bei häuslicher Gewalt haben wir ja häufiger, oder, also Drohungen gehören ja dann auch zu häuslicher Gewalt, häusliche Gewalt oder alles, was ja so irgendwo an Gewalt kann, was in Familie oder in Beziehungen vorkommen kann, oder? Und Drohungen sind etwas vom Häufigsten, oder? Wo dann im Fall von häuslicher Gewalt vorkommt. Und dort ist es dann häufiger, oder? In Beziehungen, also fast 50% von der häuslichen Gewalt passiert in Beziehungen, oder dann nochmal, nochmal 25% im Rahmen von der Trennungssituation. Mhm. Also keine Situation, oder eine von den gefährlichsten Situationen sind so Trennungssituationen, okay. Ja. Und dann geht dann, oder? Hat dann auch verschiedenste Beweggründe, aber oder geht dann darum, eigentlich die Trennung zu verhindern. Und dann ist das eine Frage, zum Beispiel für die Staatsanwaltschaft, ja, wie wahrscheinlich ist das denn, dass der jetzt oder das ausführt? Mhm. Und dort machen wir es dann so, dass wir entweder aktenbasiert eine Einschätzung vornehmen. Wir bevorzugen es halt meistens im Zusammenhang mit Drohungen, dann auch die Beschuldigten im Gefängnis, wenn sie dann in Untersuchungshaft sind, sie zu untersuchen und unser eigenes Bild zu machen und dann die Drohungen einschätzen oder auch die Wiederholungsgefahr von Gewalt. Eben in der Beziehung zum Beispiel oder in dem häuslichen Rahmen.
Da würde ich gern gleich mal nachfragen, was müsste ich dir denn jetzt im Gefängnis sagen, damit du nachher denkst, dass ich die Drohung nicht so gemeint habe?
Mhm. Gern, ihr habt ja auch einen Podcast gemacht zu Drohungen, mhm. Oder? Und habt ja dort auch nochmal darauf hingewiesen, oder, dass es sich ja wie auch lohnt, oder vier übergeordnete Themen zu betrachten. Und etwas, wo Drohungen, wo weniger oder wo eine niedrigere Ausführungsgefahr besteht, sind sicher solche, die wenig Detaillierungsgrad haben. Also wenn nicht klar ist, wann wird das passieren, wie wird das passieren, oder also wird das Mittel überhaupt genannt, wie du jetzt die Person willst umbringen, oder also etwas von, ja, du wirst dann schon sehen, wenn du mich verlässt, das ist ja ziemlich allgemeine Drohung, oder mit dem kannst du noch wenig anfangen, ist ein Unterschied, haben die ja, glaube ich, auch ein Beispiel gemacht, oder konkret, ja, und morgen bringe ich dich in deinem Daheim um und am besten nenne ich denen noch die Adresse, oder, und die Uhrzeit. Also, so, oder, also wenn die Drohung schon relativ unkonkret ist, wenn du dich dann vielleicht auch distanzieren würdest von der Drohung und sagst, ja, ich verstand auch, dass der Behörde irgendwie Sorge gemacht hat, aber ich meine das nicht so, ich habe noch nie Gewalt angewandt und das stimmt dann vielleicht auch, oder? Also tatsächlich sehen wir in der Akte auch zum Beispiel keine Gewalt liegt. Und am besten wäre, du würdest dann noch sagen, das kommt nicht mehr vor und ich habe auch Strategien dazu, wie das nicht mehr vorkommt. Zum Beispiel, ich verlasse die Situation, wenn mich mein Partner aufregt, oder ich suche mir vielleicht Hilfe bei einer Fachstelle, oder also bei einer Beratungsstelle. Das wäre eine Sache, die würde mich schon mal beeindrucken.
Gut zu wissen.
Du hast gesagt Staatsanwaltschaften, das heißt, es ist ein Verfahren eröffnet, was auch möglicherweise zu einer Inhaftierung geführt hat. Und ja. Drohung ist ja, gibt ja Gründe, jemanden in U-Haft zu nehmen, nämlich Ausführungsgefahr, Wiederholungsgefahr und Verdunklungsgefahr, also Kollisionsgefahr. Und da ist es ja so, dass das relativ schnell gemacht werden muss, weil unter Umständen die Haftgründe nicht vorliegen, nicht dauerhaft vorliegen und deswegen müsst ihr schnell einen Ratschlag geben, so muss man es ausdrücken.
Absolut, genau so in die Richtung, absolut. Und es ist ja auch mit einem Bundesgerichtsentscheid, aber es sollte ja relativ schnell oder Haft natürlich, genau. Oder wie du es jetzt vorher auch gesagt hast, U-Haft ist natürlich ein unheimlich hoher Eingriff auch oder in Freiheitsrecht von einer Person und es gilt ja in der U-Haft umso mehr in dubio pro reo, oder? Also umso mehr muss dort die Güterabwägung du musst triftige Gründe haben, warum du jemanden inhaftierst, und auch mit dem soll das auch soll zeitlich so kurz wie möglich sein, und darum haben wir die Beschuldigten dann auch sollten je nachdem so schnell wie möglich dann auch untersucht werden. Ja.
Jetzt hast du erwähnt Kliniken, Staatsanwaltschaften und jetzt hast du noch Polizei, Gewaltschutz.
Genau, Gewaltschutz, genau, danke. Ja, genau, Gewaltschutz oder das Bedrohungsmanagement. Und dort unterstützen wir sie unter anderem mit Fallbesprechung im Einzelnen und Teamsetting. Und was wir natürlich dann auch häufig machen, sind Gefährderansprüche gemeinsam mit unseren polizeilichen Kollegen. Auch immer mit dem Ziel, eine Risikoeinschätzung zu machen und Interventionsempfehlungen auszusprechen.
Ich glaube, das müsstest du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil das ist, glaube ich, unklar, wie jemand auffällt und dann bekannt wird im Gewaltschutz. Weil das ist ja, wie soll ich mich ausdrücken, nicht so klar wie bei den anderen. Das eine ist ein Patient, der in der Therapie was sagt. Die anderen haben schon ein Verfahren. Aber dann gibt's einen Graubereich, wo noch nicht so klar ist, wird's ein Verfahren. Aber die Leute ecken irgendwie an oder fallen irgendwie auf.
Genau, über verschiedenste Wege. Denn, oder je nachdem werden sie zum Beispiel aus der Klinik gemeldet dann im Gewaltschutz. Okay. Oder so. Wir machen uns Sorgen, wenn der Patient jetzt entlassen wird oder eben ist eine ungute Situation. Bitte schauen dort drauf. Oder es wird von anderen oder von der stationierten Polizei sozusagen oder von der Regionalpolizei der Fall gemeldet. Und grundsätzlich, oder? Und ich glaube, die Frage, die ja dann auch noch dahinter ist, ist, oder was ist ein Gefährder? Oder? Und ein Gefährder ist schlussendlich eine Person, die irgendwo doch begründet Anlass gibt, dass sie in absehbarer Zeit, oder die Integrität von einer anderen Person könnte verletzen, eben durch Gewalt, oder Körpergewalt, oder vielleicht auch, vor allem, Körpergewalt, oder physische Gewalt.
Und wer beurteilt das? Also wer legt das letztendlich fest, ob jemand als Gefährder behandelt wird oder nicht?
Die Polizei, die haben wir auch, oder? Also das Bedrohungsmanagement in dem Sinn, oder? Sie haben wir ihre, sie haben Kriterienkatalog, oder? Oder Ein- und Ausschluss und übergeordnet ist immer die Frage, hat es einen Bezug zur Gewalt? Also wenn man jetzt mit einem in Anführungs- und Schlusszeichen banalen Nachbarschaftskonflikt kommt, dann wird das in den wenigsten Fällen zu einem Bedrohungsmanagement führen oder vielleicht gar nicht. Oder? Also es geht nicht darum, irgendwie unliebsame Mitarbeiter loszuwerden oder irgendwie Nachbarn, der nervt, sondern eben sie haben dort wirklich auch ihre Kriterien und es muss immer auch einen Bezug zur Gewalt geben oder zur drohenden Gewalt.
Aber das hat dann eher einen präventiven Charakter, als dass da irgendwas mit Strafe schon drinsteckt.
Absolut.
Und eigentlich auch mit Unterstützung, wenn ich das so richtig verstehe.
Ja, vielen Dank. Genau, das ist eigentlich das, oder was Bedrohungsmanagement auch will. Oder es geht darum, wirklich präventiv. Oder das übergeordnete Ziel ist, schwere, zielgerichtete Gewalt zu verhindern. Und genau das ist die Absicht dahin, das ist präventiv. Und ist ja wirklich auch mit dem, auch ins Polizeigesetz im Kanton Zürich auch aufgenommen worden. Oder die Polizei ist auch präventiv tätig.
Du hast jetzt den Kanton erwähnt, das heißt, es gibt in der Schweiz nicht in jedem Kanton Bedrohungsmanagement.
Noch nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ziel, dass schlussendlich muss jeder Kanton ein Bedrohungsmanagement haben. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie du das ausgestaltest als Kanton, oder? Kleinere Kantone haben halt einfach auch weniger Ressourcen, oder wie grössere Kantone. Aber nicht jeder oder noch nicht jeder Kanton hat das Bedrohungsmanagement, genau.
Jetzt hast du vorhin dieses Wort Gefährderansprache benutzt. Das finde ich ist so ein ganz spannender Terminus, weil ich mich wirklich frage, wie läuft das ab? Also wo sitzt der Gefährder und wer kommt da mit und ist das gefährlich? Wie macht ihr das?
Sehr gern. Prinzipiell ist es so, dass wir im Vorfeld es ist jemand, der ist definiert jetzt einmal als potenzieller Gefährder und wir schauen, wir wissen aus den Akten und vielleicht auch aus den Erzählungen von der Person, also wo die vom Meldeerstatter wissen wir schon einiges über die Person und arbeiten wir uns ähnlich wie in den Gutachten oder einfach mit weniger Akten ein vorläufiges Fallverständnis. Und dann ist je nachdem, sind Gefährdeansprüche freiwillig, insofern, also, wenn sie so oft in dem polizeipräventiven Teil stattfinden, dann sind sie freiwillig. Und dann gibt es den anderen Teil, oder, wenn Gefährdeansprüche können auch als Weisige oder in Ersatzmaßnahmen angeordnet werden und dann sind sie nicht mehr freiwillig. Oder? Und jetzt aber nehmen wir an, das ist noch nicht gross der Unterschied, weil dann erarbeiten wir uns zusammen mit unseren polizeilichen Kollegen das Fallverständnis, erarbeiten erst die Hypothese, okay, wieso könnte es jetzt zu diesem Delikt kommen? Oder zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt wieder bei diesem häuslichen Gewaltfall bleiben, oder vielleicht ist es einfach auch eine situative Überforderung, oder wir wissen dann vielleicht ja, das Ehepaar hat irgendwie mehrere Kinder und das ist jetzt auch noch finanziell schlecht gestellt, also so, da wissen wir, oder können wir uns vielleicht schon eine Hypothese darüber entwickeln, vielleicht haben sie einfach, ist es wirklich auch gerade eine sehr Belastungssituation und es passiert auch so aus dieser Überforderungssituation, die häusliche Gewalt. Und dann hat das Ziel, dann in den Gefährdeanspruch, wo dann nicht nur, also die kann beim geförderten Heim stattfinden, die kann in einem öffentlichen Gebäude stattfinden, die kann auf einem Polizeiposten stattfinden und manchmal auch draußen. Also je nachdem halt, wie auch der Geförder das bevorzugt.
Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Ich habe immer so gedacht, Gefährdeansprache, dann lauert die Polizei demjenigen auf und sagt, Sie haben gestern gedroht, jetzt erzählen Sie mal. Also ist es nicht, sondern das ist formal auch geregelt, wie man das macht. Und es geht um, ja, da geht es ja auch um rechtsstaatliche Prinzipien und so weiter. Man kann ja nicht ohne weiteres jemanden, also die Polizei darf das schon, aber man muss es trotzdem rechtlich regeln und auch Persönlichkeitsrechte wahren und so weiter, richtig?
Absolut.
Ich meine, man will ja auch was erreichen und ich stelle mir vor, wenn du dann mit so einer Hundertschaft irgendwie am Züriberg aufläufst und sagst, wir wollten nur mal sagen, Drohnen ist uncool, dann kommt das vielleicht.
Das ist jetzt ein anderes Extrem. Manchmal sind diese Menschen ja aber, die als Gefährder eingeschätzt werden, vielleicht aufgrund von besonderen Auffälligkeiten auch nicht gut sozial integriert und man weiß gar nicht, wo sind die eigentlich?
Genau. Also ich muss ehrlich sagen, also ihr habt natürlich auch wirklich beide recht gehabt. Wir haben schon ganz selten Fälle gehabt, wo wir sie wirklich so mehr oder weniger überfallen haben, eben weil wir dann auch nicht gewusst haben, wo sind sie oder so. Aber meistens hilft das natürlich eben für die Sache wenig, oder? Und dann ist, also es hat nämlich ganz klare Vorgaben, oder es gibt eine Dokumentationspflicht, sie müssen wissen über die Freiwilligkeit, oder das, oder je nachdem, wie es zu dem Gefährderanspruch zustande kommt. Und dann liegt es wirklich an der gute kommunikative Fertigkeiten von unseren polizeilichen Kollegen, dass dann ein Großteil von den Gefährdern bereit ist, dann auch mit uns das Gespräch zu führen.
Aber eine Bodycam tragt ihr nicht?
Nein, und wir kommen auch in Zivil. Wir haben leider keine Uniformen.
Wie viele Leute machen das dann? Mindestens zwei oder?
Ja, also bei uns auf jeden Fall, also die FFA spricht zum Beispiel nicht allein mit den Gefährden, sondern immer mit dem polizeilichen Kollegen, weil wir ja eigentlich auch ein Tandem sind, oder? Wir schätzen die Situation auch zusammen ein und wir überlegen uns auch gemeinsam, hey, wie soll es denn weitergehen jetzt, oder? Wir sprechen auch vorher den ab, vor den Gefährdenansprüchen, was ist uns wichtig, oder was ist vielleicht auch die Message, die man soll mitnehmen soll. Immer natürlich übergeordnet ist schon das Ziel, einerseits unser Fallverständnis zu überprüfen. Es geht auch darum, den Gefährder an die Norm zu orientieren. Also so schon auch in dem Sinn, oder? Drohungen sind nicht gut, sind auch unerwünscht.
Aber sie sind auch verboten.
Und sie sind auch verboten, absolut. Ja, genau, stimmt.
Vielleicht eine wichtige Info für so manchen. Okay, Entschuldigung. Und
vielleicht für manche auch das unerwünscht frappierender ist als das Verbot.
Ja, da hast du recht. Ja, stimmt.
Aber absolut, aber an die Norm erinnern, genau. Unerwünscht und verboten, so. Und dann auch sie für, je nachdem, für Interventionsmaßnahmen zu gewinnen. Also zum Beispiel dann, nehmen wir an, wir wissen, ein Gefährder hat eine psychische Erkrankung und, geht nicht mehr in Therapie. Zum Beispiel, aber wir sehen, dass er psychisch krank ist und vielleicht auch Hilfe braucht und vielleicht können wir oder ihn wieder motivieren, mal wieder Kontakt aufzunehmen mit seinem Therapeut oder sich einen Therapeut suchen. Vielleicht können wir für ihn einen Therapeut finden. Also so, das sind dann so die übergeordneten Ziele in der Gefährdenanspruch. prinzipiell, aber je nachdem fokussieren wir uns dann oder auch auf Unterpunkte. Oder für uns ist zum Beispiel heute nur wichtig, eben ihm zu sagen, es ist verboten und unerwünscht, oder? Oder es könnte auch sein, dass wir mehr ihn einfach motivieren wollen, Behandlung wieder aufzunehmen. Also das, auf das einigen wir uns vorhat. Und auch, wie muss das Gespräch führen, was könnte wichtig sein im Gespräch, also eben aus dem Fallverständnis raus, oder was könnte gut funktionieren bei ihm, oder schauen wir darauf, dass wir ihn auch vielleicht zum Beispiel, wenn er jetzt so ein bisschen narzisstische Züge hat oder so, lohnt es sich dort viel reinzubuttern in die Anerkennung, oder dass wir dort vorsichtiger dran gehen, bis wir sagen, hey, das und das wird ihnen vorgeworfen, so. Also das sind die Sachen, die man dann mit den polizeilichen Kollegen zusammen vorhat, besprechen.
Das heißt, mir fällt gerade auf, dass du davon sprichst, dass das ist ja ein bisschen anders, als so sonst Polizei arbeitet, nicht? Das heißt, es ist auch wahrscheinlich ein anspruchsvoller Prozess, jemanden zu finden, der da gut eingesetzt ist. Da kannst du ja nicht einen nehmen, der so den Law and Order Mann raushängen lässt, sondern die brauchen ja auch eine gewisse Sensibilität und so weiter. Sind das Kollegen, die sich seit Jahren dafür interessieren, oder sprecht ihr die an, oder wie kommen die, wie geraten die da rein?
Das ist eine gute Frage, wie sehen's Betreuungsmanagement kommen. Ich weiß, das sind alles langjährige, sehr erfahrene Polizisten, oder? Also, und meines Erachtens haben viele auch in Spezialeinheiten geschafft oder irgendwie bei der Drogenfahndung oder in der Observation. Also die bringen schon ganz viel mit. Und einige sind dann auch in Gesprächsführung schon sehr geschult. Okay. Und natürlich bringen sie auch wahrscheinlich ein Interesse mit, das auch so zu machen, weil es doch eben nochmal anders ist als der klassische Polizist, okay, wie man ihn kennt. Und das merkt man auch, oder, wenn man dann mit den polizeilichen Kollegen zusammenarbeitet. Das ist wirklich, manchmal machen wir auch so Witz, oder? Manchmal sind sie Sozialarbeiter, Therapeuten, ja, oder? Also, es ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und, eben persönlich und auch fachlich, ja, das ist so. Und ich glaube, ich habe wie über die einzelnen Rekrutierungsprozesse, die weiss ich so wie nicht. Ich habe wie aber das Gefühl, die funktionieren sehr gut. Also wenn ich so die Kollegen anschaue, unsere polizeilichen Kollegen anschaue, dann muss ich sagen, ja, also das funktioniert oft gut und das sind tolle Kollegen.
Und glaubst du, das ist in der Polizei ein beliebter Job? Wollen da viele hin? Mhm. Es ist ja so bei uns in der Psychologie, Psychiatrie ist es ja so, ich sag mal, aus der Perspektive aus der Klinik, seid ihr irgendwie was Spezielles, was schwer zu fassen ist, was ihr da eigentlich macht? So, wir haben ja einen sekundärpräventiven Aspekt und ihr macht ja Primärprävention so ein bisschen. Und deswegen werdet ihr immer so ein bisschen beäugt, seid aber auch irgendwie total faszinierend. So. Also es strahlt irgendwie sowas aus wie, das ist irgendwie cool, was ihr da macht. Ja, und ihr aber, habt Street-Credibility. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Aber so ein bisschen ist es auch so, aber so richtig, ist das richtig psychologisch, psychiatrische Arbeit? Mhm. Es kommt auch so ein bisschen.
Mhm, ja, klar. Mhm.
Kliniken, Staatsanwaltschaften.
Nein. Du wolltest fragen, wie finden die anderen Polizisten eigentlich diese Arbeit
speziell, stimmt, Gewaltschutz? Danke.
Oder ist das reputiert in der Polizei? Oder ist das eher so wie, oh Gott, jetzt werden die Sozialarbeiter auf ihre alten Tage?
Also ich glaube, dort hat es einen Wandel gegeben im Verlauf, würde ich jetzt behaupten. Aber das muss ich dann auch nochmal rücksprechen mit meinen polizeilichen Kollegen. Ich von außen, ich habe den Eindruck, kriege auch sonst Rückmeldung von anderen Arbeitspartnern, dass die Zusammenarbeit mit dem Gewaltschutz, also mit dem Betreuungsmanagement sehr geschätzt wird. Ich glaube aber auch, dass sie im Gore ein besseres Standing bekommen haben. Am Anfang hat man es, glaube ich, noch eher beäugt als am Anfang oder so vor fast 10 Jahren. Nein, also ja, wirklich vor 10 Jahren. Hat man das, glaube ich, so ein bisschen komisch gefunden und irgendwie störend. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, auch durch ihre Art so viel auch Credibility, oder, sich erarbeitet, dass ich glaube, dass es dort auch noch auf viel mehr Akzeptanz stößt im Gore. Würde ich behaupten, aber ganz genau weiß ich es nicht.
Ich würde vielleicht gerne noch jetzt eine Frage stellen, bevor du wieder einspringst. Nämlich, wir haben jetzt darüber geredet, wie ist es für euch, so eine Gefährderansprache zu machen? Wie reagieren denn diese Klienten? Also sagen die dann sinngemäß ja, ja und nicken das so ab? Oder also wie ist da die Erfahrung?
Ist Klient da der richtige Begriff?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Wie nennt ihr die?
Je nachdem, also mit der Polizei gefährdenden Person oder so. Wir versuchen uns an der Titel zu halten, ja.
Aber manchmal wisst ihr es doch noch nicht, ob es ein Gefährder ist.
Ja.
Aber trotzdem, potenzieller Gefährder, ja. So, auf dem Weg, ja, dahin.
Auf dem, oder auf auch dem nicht, oder wir lernen auch wieder vom Hocken oder so. Genau, oder wie sie das finden, viele, also 80% stimmen zu so einem Gefährderanspruch zu, also oder praktisch jeder Achte sagt ja. Und unsere Erfahrung, oder was uns dann rückgemeldet wird, teilweise in den Gesprächen, ist häufig, dass auch, endlich hat man mal jemand zugelassen, oder? Also so, dass oft dann doch auch das passiert, es ist gar nicht so schlimm gewesen. Häufig auch so, wir erleben die Polizei ganz anders, als wir sie sonst kennen. Also so, auch nochmal, also so als Ruck, ja, oder positives, nochmal eine Veränderung dort. Und endlich hat man jemand zugelassen. Und dann gibt's natürlich schon auch die, oder, die finden, was soll ich da, also, oder es ist nicht durchgängig positiv, oder klar, aber meistens sind sie doch sehr offen und erzählen und sind eigentlich auch oder so häufiger dann auch erleichtert nach so einem Gespräch.
Würde man es auch nicht so erwarten, finde ich, ne? Dass das eher...
Ja, ich hab mich so ein bisschen erinnert gefühlt an unsere Situation, wenn wir begutachten, weil wir ja sehr häufig sehr große Skepsis, bis die dann sehr schnell merken, wir sind eher neutral und leihen ein Ohr sozusagen, so dass das auch tatsächlich häufig als, ja, wir sind ja häufig die Einzigen, die so jemandem zuhören, ne? Und zwar erstmal ergebnisoffen zuhören. Der Staatsanwaltschaft will immer nur sozusagen seine Vorannahmen bestätigt wissen. Die Polizei will ihm was nachweisen und wir kommen dann und demonstrieren, hier ist Platz für alles. Sagen Sie mal. Nochmal zurück zu der Verteilung. Was ist das Häufigste, was ihr macht? Polizei, Staatsanwaltschaft oder Kliniken?
Am wenigsten so Notkliniken. Und das mit Polizei und Staatsanwaltschaft, würde ich sagen, das hält sich so etwa die Waage.
Okay.
Wobei, ja, wir haben natürlich auch Kolleginnen, die bei der Polizei sitzen. Also das ist ja auch etwas, wo wir sehr stolz drauf sind oder was wir sehr schön finden und sehr schätzen, ist, dass wir Arbeitsplätze bei der jeweiligen Betreuungsmanagement haben, oder? Und
ja, das muss man vielleicht nochmal erklären. Ihr seid zwar Bestandteil, also organisatorisch Bestandteil der Klinik für forensische Psychiatrie, aber ihr sitzt woanders und sitzt sehr nah bei euren Auftraggebern. Sogar offenbar im Bedrohungsmanagement. Arbeitsplatz neben Arbeitsplatz mit den Bedrohungsmanagern.
Absolut, okay. Ja, genau so.
Also wirklich kurze Wege und man kann auch mal kleine Fragen so bilateral diskutieren.
Ja, die, aber wir haben längere Wege. Mai und ihr Team sind eben weg. Die sind nicht hier vor Ort.
Ja, also aber brauchst du jetzt speziell in vielleicht einer stationären forensischen Klinik eine Gefährdungseinschätzung?
Ja, du hast.
Aber wir würden zur Verfügung stehen.
Genau. Nein, wir telefonieren ja auch miteinander. Insofern.
Überprüf doch mal unseren Behandlungsplan.
Ja.
Vier-Augen-Prinzip.
Genau.
Aber ja, genau, das stimmt. Wir sitzen bei den polizeilichen Kollegen vor Ort und dort läuft natürlich dann doch auch noch vieles unter der Hand in Anführungs- und eben so Flurgespräche oder dann kurze Fallbesprechung, das stimmt, oder? Dann muss ich es vielleicht korrigieren. Die Berichte, die wir verfassen, die sind etwa gleich, aber Fallbesprechungen machen wir sicher häufiger mit der Polizei, klar.
Wie viele Leute seid ihr denn jetzt von deinem Team?
Wir sind insgesamt jetzt 10 Leute, also mit mir sind wir 10 Leute, Psychiatrinnen und Psychiater aus der Klinik, aus der KFP, vom Kinder- und Jugendbereich bis hin zur Erwachsenenforensik sozusagen und auch Psychologinnen und Psychologen, eben auch Kinder, also für das ganze Altersspektrum. Aber das tönt dann so gross nach 10 Mitarbeitenden, aber ein Großteil von uns hat nur Teilzeitpensen.
Das ist ja heutzutage normal.
Nur gleichblendig.
Ja, wir wären nicht abgeneigt gegen mehr Stellenprozent, so, oder? Weil es sind 400 Stellenprozent schlussendlich, oder? Also, das ist eine schöne Frage nach der Finanzierung, oder? Wir werden finanziert einerseits von der Sicherheitsdirektion, von der Justizdirektion und von der Gesundheitsdirektion plus der Städte Winterthur und Zürich. Oder das zeigt, dass eben das die Interdisziplinarität oder auch von dem oder dass man dass das wirklich auch als Querschnittsaufgabe verstanden wird, was wir auch im Betreuungsmanagement würden so sagen. Unsere Aufgabe ist eine Querschnittsaufgabe und ich finde, du siehst sie auch schön an der Finanzierung so. Mhm.
Jetzt, um so ein ganz bisschen provokant zu werden, diesem Präventionsgedanken steht ja auch immer dann die Kritik nahe, dass die Gedanken frei sein müssen und du darfst prinzipiell im Kopf zumindest erstmal jedem drohen und was antun und dann hast du auf einmal so ein Label als Gefährder. Kann einem das so richtig Probleme machen und wird man euch eigentlich auch richtig wieder los oder hat man dann für immer so ein schwarzes Fähnchen an der Akte? Wie würdest du das so gewichten?
Das finde ich auch eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, die beschäftigt dann auch, oder? Also klar, was heisst das für mich, wenn ich dann einmal gefördert bin? Also ich muss sagen, wenn für uns ist der Fall wie erledigt, wenn wir ein niedriges Risiko sehen, dann ist das eigentlich wie erledigt, oder? Und das, aber natürlich macht das etwas, oder? Also wir können das nicht wegdiskutieren. Das ist auch zum Beispiel im klinischen Setting auch zum Beispiel auch eine Diskussion, oder? Wenn die dann einmal, wenn dann wie klar ist, die Forensik oder die FFA ist drin gewesen, dann ist das auch wie, oder ist das ja wie ein Label, wenn das in der KG steht oder wenn das jemand erfährt.
In der
Krankengeschichte. In der Krankengeschichte, danke. Ja, genau. Mhm. Und darum muss man sich natürlich dann auch überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist, auch dort etwas zu verschriftlichen. Aber irgendwann, wir lassen sie relativ gern und schnell vom Haken eigentlich, oder? Also so, und ich würde dort gerne auch wie für einen offeneren Umgang plädieren, insofern, dass man wie sagt, ich finde schon, Gewalt ist keine Privatsache, oder? Das geht uns als Gesellschaft irgendwo auch etwas an. Und es kommt sehr häufig ja dann trotzdem vor, dass wir wie sagen, okay, da besteht kein Risiko. Das ist ja auch wie entlastend dann, oder? Für die betroffene Person. Und gleichzeitig oder würde ich mich immer dafür aussprechen, wenn ich ein Herzproblem habe, gehe ich auch gerne zu einem Spezialisten. Oder ich möchte gerne bei einem Kardiologen sein, der vielleicht auch schon häufiger solche Fälle bearbeitet hat. Und genauso würde ich behaupten, wäre das auch mit Bedrohungslagen. Oder? Weil wir sozusagen wie einen grösseren Erfahrungsschatz haben, um das einordnen. Und von dem her, ja, also ganz wegleugnen lässt sich das Problem nicht, dass das könnte stigmatisierend sein. Handkerum kann es ja auch wirklich entlastend sein. Mhm.
Also ich finde das nochmal das Bild, was du zeichnest, Gewalt ist keine Privatsache. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, weil es hat ja Zeiten gegeben, da hat man bewusst aus Gewaltakzeptanz weggeschaut. Und ich meine, wir wollen jetzt nicht das Fass häusliche Gewalt aufmachen, nicht? Das ist eigentlich ein Label, was zum Teil Berechtigung hat, weil es eine besondere Dynamik hat, weil Partnerschaften und Familie ist ein besonderes System. Aber es geht um Gewalt. Und eigentlich braucht man das Häusliche nicht, sondern es geht um Gewalt. Und das ist die Berechtigung für euch, nicht? In der Arbeit und der Polizei. Das ist ja auch etwas, was immer gesagt wird, warum kommt die Polizei ins Spiel? Das soll entweder die Justiz machen oder die Medizin, also die Psychiatrie, als wenn es um Krankheit geht und das andere geht um strafrechtliche Besonderheiten. Es ist aber eben nicht so einfach. Es gibt eben Fälle, die fallen so dazwischen.
Also ich stelle mir das zum Beispiel auch so vor, dass eben vielleicht aus dem Konflikt heraus eine Drohung ausgesprochen wird. Die, meistens ist ja die Frau dann erstmal primär die Geschädigte, die ruft die Polizei und die ist ja unmittelbar dann erstmal involviert, weil die rückt aus. Und dann ist es erstmal bei der Polizei, ne? Und deswegen ist ja vielleicht auch dann eigentlich das niederschwelligerer Weg, wieder aus der ganzen Nummer rauszukommen. Wenn die Frau dann zum Beispiel sagt, ich mache keine Anzeige, dann bleibt es ja erstmal auf der Ebene, ne? Und geht nicht direkt zur Staatsanwaltschaft. Und dann kann es in diesem moderierten, risikoabwägenden Rahmen bleiben und dann, wie du auch sagst, eingestellt werden oder mit Vorschlägen verknüpft werden oder auch eskaliert werden, wenn dann je nachdem auch wahrscheinlich, was die Polizei für eine Situation antrifft. Aber es kann eigentlich auch dazu führen, dass gar nicht so hoch eskaliert wird strafrechtlich, oder?
Also ich finde, du hast recht, aber wenn schon eine Anzeige da ist, ist ja schon sozusagen ein juristischer Akt angestoßen. Ich finde es viel problematischer in Situationen, ich finde zum Beispiel die Situation in der Klinik hochproblematisch, dass sozusagen plötzlich die Therapeuten darüber nachdenken, ob sie es bekannt machen, was jemand im intimen Bereich der Beziehung zum Therapeuten gesagt hat. Das ist ein heikler Schritt und deswegen gibt's ja auch große Auflagen für diese Situation, mit denen ihr manchmal auch zu kämpfen habt. Ne? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, sehr gerne. Das stimmt, weil es gibt sehr hohe Auflagen. Oder wenn eine Fachperson aus der Allgemeinpsychiatrie ein Konsil will zum Beispiel, dann braucht sie das Einverständnis vom Patienten, dass der bereit ist, oder mit uns mitschaffen und bereit ist, sich zum Beispiel auch von uns untersuchen zu lassen. Und auch in den Kliniken machen sie das wirklich nicht leichtfertig, oder? Also das ist dort auch, eben, wie du ja auch sagst, das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Ich muss doch auch als Patient dürfen oder zwischendurch, also so Dampf ablassen, oder? Und im Idealfall, oder wenn ich dann dort etwas dürfte, rote wäre ja dann auch als Fachperson, würde ich das vielleicht dann auch versuchen, mit meinem Patienten zu besprechen und sagen, oder, mir macht das Sorgen, was sie äussern, und lassen sie uns doch vielleicht auch mal einen Blick von außen drauf werfen. Aber prinzipiell müssen sie einverstanden sein, eigentlich mit dem Konzil. Also, das ist teilweise eine sehr hohe Hürde, oder? Weil dann, also natürlich, dort hast du auch Patienten, die wollen nicht mitmachen. Und dann können wir kein Konzil machen. Das ist dann so.
Aber in so einem Fall sollte man die Kollegen, die es sozusagen zwar wünschen, aber nicht kriegen, schon darauf hinweisen, dann müssten sie sich den Fall ganz besonders anschauen, was da los ist. Weil ich glaube, gerade die Unkooperativen, da steckt natürlich ein, nicht jeder, der unkooperativ ist und der ein Recht in Anspruch nimmt, ist ein Problem. Das meine ich nicht, sondern aber da drin steckt eine Gruppe von Personen, die möglicherweise auch, ja, wegen Auffälligkeiten diese Kooperation verweigern, weil sie vielleicht misstrauisch sind, krankhaft misstrauisch sind oder beschämt sind, kann ja auch sein.
Ja, oder eine geringe Einsicht ins eigene Gewaltpotenzial haben. Ja.
Und dann gibt's natürlich trotzdem die Möglichkeit, uns das vielleicht anonym zu schildern. Oder das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder? Und dann versuchen, das vielleicht nicht ganz so konkret zu machen, aber das anonym zu schildern, weil unser Ziel auch das ist, wir wollen ja unseren allgemeinpsychiatrischen Kollegen und Kolleginnen auch zur Seite stehen. Oder? Also ich glaube, dass wir dort schon auch Fachwissen anzubieten haben, wo vielleicht je nachdem hilfreich kann sein. Mhm. Also so, wir versuchen, irgendwo Lösungen zu finden, dass auch Fachpersonen nicht allein sind mit diesem Problem. Weil es genau das ist, oder? Du hast wirklich dann das Problem, ja, gerade die Patienten, die dann eh schon Bauchweh hast und die machen dann auch noch nicht mit, oder? Also es ist so, das wird dann so Blackbox-mäßig.
Kannst du mal ein bisschen praktische Beispiele, kannst du mal sagen, was du letzte Woche zum Beispiel so für Fälle oder euer Team für Fälle so zu arbeiten hatte? Was kam da so?
Gern, also gerne. Also es ist wirklich gerade jetzt der Fall gewesen, wo auch das, was wir vorher angesprochen haben, von wegen die Schnittstelle, wer ist eigentlich zuständig für die Fälle, oder? Wo das so zwischen Stuhl und Bank geht. Weil eigentlich ist ein Fall geschildert worden von einem, etwa 40-jährigen Mann, der noch mit seinen Eltern wohnt, und der ist mit grosser Wahrscheinlichkeit, hat er, oder, mehrere psychische Probleme, unter anderem wahrscheinlich auch irgendetwas Paranoides. Und droht dann in dem Zusammenhang auch seine Eltern umzubringen, oder vor allem den Vater, oder, und sagt ihm konkret, ich hasse dich, ich muss dich umbringen. Und ist dann halt irgendwann, die Eltern sind schon um die 70, oder, die haben auch Angst, oder das geht schon jetzt seit dem November so, die haben Angst. Die halten die Situation auch nicht wirklich nicht mehr gut aus. Und das ist jetzt in letzter Zeit, hat er dann den Vater auch getreten und einmal hat er ihn geschupft. Also das ist jetzt noch nicht massive Gewalt dort, aber du merkst, so etwas fährt langsam an von kochen. Du merkst, also mein Verdacht ist, dass er wirklich auch etwas Schizophrenieforms hat wahrscheinlich, oder? Also was man festhalten können, ist, dass es sicher etwas Paranoides rum ist. Und der gehört ja Und jetzt hat man ihn müssen verhaften, aber weil die Situation so auch eskaliert ist und die Eltern auch grosse Angst haben. Und dann ist er jetzt bei der Staatsanwaltschaft, oder? Und für sie auch eine blöde Situation. Was soll sie jetzt machen? Oder daheim lassen? Oder der wohnt daheim, der hat sonst keine Sozialkontakte, zieht sich auch seit dem November zurück. Ist nie noch angebunden, also der wohnt dort bei den Eltern und zurück zu den Eltern geht nicht, oder? Also jetzt im Moment in dem Zustand. Und eigentlich ist er in der Haft aber auch nicht am richtigen Ort, oder? Was soll man jetzt mit dem machen, oder? Und rein theoretisch braucht er einfach wahrscheinlich Behandlung, oder? Jetzt einmal. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo jetzt gerade am Freitag angelaufen ist. Ein anderer Fall, der jetzt gerade auch aktuell ist, ist auch ein Gefährder, wo wichtige Personen oder Personen in wichtigen Funktionen im Kanton Zürich bedroht, unter anderem auch, also vor allem mit Mails, oder? Und auch die wirken wirr und paranoid, wahrscheinlich aber Drogen induziert. Und dort ist es wiederum gegangen, jetzt einmal den mal anzusprechen und sich ein Bild von ihm zu machen. So besteht die Gefahr, dass er die Drohungen, die er gegen die Leitungspersonen ausgesprochen hat, dass er die ausführt oder nicht. Mhm. Und dort, also das sind jetzt so gerade die ganz aktuellsten Fälle.
Okay.
Spannend.
Ja.
Jetzt vielleicht so Richtung Ende der Folge nochmal die Frage, wir haben jetzt viel über Gewalt, häusliche Gewalt geredet. Ist auch das Thema Extremismus ein Thema, womit ihr befasst seid? Und ist das was Häufiges? Ist das, was sich jetzt erst entwickelt?
Extremismus ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber nicht so häufig. Oder, also es kommt immer wieder vor, aber das ist jetzt etwas von dem, was ich würde sagen, das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, das ist nicht etwas, wo wir jeden Tag damit zu tun haben. Und ein Thema, wo vielleicht auch unsere polizeilichen Kollegen oder auch Einzelrichter und Betreibungsbeamte, also so Menschen in anderen Funktionen stark beschäftigen und wo so am Rand, oder wo man ja auch das mit beobachtet, ob es dort extremistische Bewegungen wird geben, sind so die Staatsverweigerer und Selbstverwalter oder Reichsbürger in Deutschland oder so. Oder dort, das ist ein Thema, wo vielleicht auch uns jetzt nochmal mehr wird betreffen, aber dass mehr im Moment ein Thema vor Ort ist, eben von Menschen, die dann halt wirklich Sachen durchsetzen, eben so wie die Einzelrichter oder eben die Betreibungsbeamte oder die Regionalpolizei.
Aber wenn da was passiert, würde es sozusagen zu euch gespült werden, ja, im Kanton Zürich. Mhm. Also wenn so ein Betreibungsbeamter also irgendwie eine Rechnung eintreiben will und dann kommt einer und sagt, du hast kein Recht und du kommst ja nicht rein und wenn du es nochmal versuchst, schieße ich auf dich, dann kommt ihr ins Spiel.
Ja, je nachdem, oder genau. Also wenn er dann vielleicht...
Wie sind die Stellen denn, dass es euch gibt?
Ja, okay. Also das ist auch das Coole am kantonalen Betreuungsmanagement, oder? Das ist ja auch das... wo ich finde, wo auch der Erfolg mitunter auch ausmacht. Oder die FFA ist Teil vom kantonalen Betreuungsmanagement und der Kern von dem Betreuungsmanagement sind die polizeilichen Fachstellen und dann sind aber auch die Staatsanwaltschaften Teil davon oder die KESB oder die Opferberatungsstelle. Also eigentlich ist das Ziel, dass jede Institution oder Behörde im Kanton Zürich Personen benennt, die für solche Bedrohungslagen zuständig sind und die wieder wie das Netz oder wie zum Bedrohungsmanagement gespannt sind. Und das ist auch gemeint mit dem kantonalen Bedrohungsmanagement, das, oder? Auch dass das wie weitergeht, also in die Institutionen rein.
www.kantonalesbedrohungsmanagement.ch
ja, kbm.zh.ch. Ja, also ja, wenn man kantonales Bedrohungsmanagement Kanton Zürich eingibt, dann kommt man auf die Webseite.
Ich habe eine Frage zum Schluss. Wir kennen aus der Medizin, wenn man ein Spezialangebot etabliert, gibt es plötzlich eine ungeheure Nachfrage. Wie ist das bei euch gewesen?
Ich würde sagen, es hat sich konstant gehalten. Und ich würde auch nicht behaupten, dass wir nur auf Gegenliebe gestoßen sind, muss ich sagen, oder? Also ich glaube, wir alle im Betreuungsmanagement haben, glaube ich, sehr viel Überzeugungsarbeit müssen leisten und versuchen sie auch heute noch zu leisten.
Also es war nicht so, dass die Kollegen sagten, super, jetzt gibt's eine Stelle, da laden wir alle die problematischen Fälle ab. Macht ihr mal. Ich muss nicht mehr. Das war nicht so.
Nein, eher weniger. Oder nicht nur auf jeden Fall so. Oder die gibt es sicher auch. Und es gibt sicher auch einige, die, das ist auch eine Rückmeldung, die wir sonst auch bekommen, dass die Arbeit, dass sie das als sinnvoll erleben. Aber es ist nicht so, oder, dass das nur ohne eben, wie sagt man, nicht Ressentiment oder Zurückhaltung. Also es gibt auch einige, die sind zurückhaltend. So.
Okay.
Mit einem Lächeln gesagt, genau. Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Jetzt hast du uns noch einen Buchtipp mitgebracht.
Gern. Aber etwas mehr, was sich gut anfühlt. Auch irgendwie, also es ist von der Lori Gottlieb. Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber sprechen. Und ich finde es ein ganz schönes Buch, weil es eigentlich, Lori Gottlieb ist unter anderem, hat sie scheint die Serie geschrieben oder Skript geschrieben für Emergency Room und Friends. Also die kann Geschichten erzählen. Und sie erzählt aus ihrem Alltag als Psychotherapeutin einerseits, wie sie so die Arbeit erlebt mit ihren Patienten und was sie dort macht, aber sie ist gleichzeitig selber eben auch Patientin oder geht dann auch in Therapie und erzählt dann auch nochmal aus dieser Perspektive, wie das ist, Patientin zu sein. Und ich finde es ein unheimlich schönes, versöhnliches Buch mit Psychotherapie und Menschen.
Cool. Ja. Lori Gottlieb.
Das ist auch wie so eine zweite Eskalationsstufe. Ne? Man hat ja immer mal so intrafamiliär oder im Freundeskreis diese Gespräche, wo man vielleicht auch was erzählt bekommt und man sich dann eben bei dieser Formulierung erwischt. Vielleicht solltest du mal mit jemandem drüber reden und das nächste Mal kann man dann noch so das Buch ziehen.
Wir müssen jetzt einen ganzen Stapel besorgen und immer dabei haben hier. Oder so ein Visitenkärtchen drucken. Okay. Ja,
also ich habe es nicht gelesen, aber es kommt direkt auf die Bestellliste.
Das stimmt. Wunderbar.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
Toll, danke.
Wahrscheinlich gibt es jetzt ganz viel mehr Anmeldungen in den nächsten Wochen. Das tut uns leid.
Aber die Arbeit ist ja gut, dass es sie gibt. Genau.
Primär präventiv.
Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.